Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, haben wir noch eine kurze Info für euch. Eveline und ich kennen uns ja durch die Arbeit beim Feuerwerk e.V., einem gemeinnützigen Münchner Verein im Bereich Kinder- und Jugendkultur. Und durch dessen Förderverein haben wir jetzt die Möglichkeit, Spenden für unseren Podcast zu sammeln.
Ja, ein kleiner Teil der Stunden, die wir in das Projekt stecken, wird inzwischen von unserem Arbeitgeber bezahlt. Den Großteil der Zeit, den wir zum Recherchieren, Themen finden, Interviews organisieren und so weiter brauchen, der passiert immer noch ehrenamtlich. Und deshalb würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns unterstützt. Auf dreijahrewach.de könnt ihr das mit wenigen Klicks tun. Und wir freuen uns tatsächlich über jeden Betrag. Vielen lieben Dank euch.
Julia Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern. Drei Jahre wach.
Herzlich willkommen bei Drei Jahre wach. Für euch im Studio sind heute
Eveline
und Julia. Und wir sprechen über ein super spannendes Thema, über das Eveline, glaube ich, schon richtig lange sprechen wollte. Also du hast es immer mal wieder fallen gelassen auf jeden Fall.
Ja, wir sprechen heute vor allen Dingen das allererste Mal mit einem mit anderen Podcast-Macherinnen, die wir zu Gast haben. Freue ich mich total drüber. Und zwar Katja und Olga vom Muttermund-Podcast. Hi.
Hallo.
Hallo.
Super schön, dass es geklappt hat. Ich kenne Katja nur ganz kurz von vor Jahren vom WDR haben wir kurz zusammengearbeitet, als ich da kleine Hospitantin war. Und wir sind über Instagram auf euren Podcast gestoßen, den ich unglaublich charmant und ganz anders und total cool finde. Und da Katja aus Russland ist, Olga aus Belarus, haben wir uns gedacht, und ich bin ja gebürtige Rumänin, Julia ist Deutsche, und ich in mir schon sehr, sehr stark diesen kulturellen inneren Konflikt oder Unterschiede wahrnehme, haben wir uns gedacht, das wäre doch perfekt, mit euch da mal drüber zu sprechen.
Genau. Olga, vielleicht gleich mal die erste Frage an dich. Du hast uns ja bei Instagram ein Radiofeature geschickt, was du gemacht hast bei SWR. Und du sagst da, du bist eigentlich durch deine Kinder kulturell integriert. Kannst du vielleicht mal erklären, wie du das meinst?
Das war, was ich halt festgestellt habe. Ich bin nach Deutschland gekommen, erstmal als Studentin, erstmal als Austauschstudentin. Ne? Also das typische Erasmus, sowas ähnliches wie Erasmus-Programm. Habe ein halbes Jahr erstmal Austauschsemester gemacht, später Masterstudium gemacht, Volo gemacht, gearbeitet und dachte, ich wäre gut integriert. Ich hatte ja auch inzwischen dann schon eine Niederlassungserlaubnis in Deutschland, was auch heißt, dass ich ja eigentlich alles machen darf und kann so lange bleiben, wie ich möchte, außer dass ich nicht wählen darf. Ne? Aber ansonsten bin ich schon hier angekommen, noch bevor ich Kinder hatte. Aber zu meiner Überraschung war das halt tatsächlich so, dass erst seit ich Kinder habe, vor allem mein erstes Kind dann 2014, habe ich es endlich wirklich gecheckt, wie es hier läuft, in der Hinsicht, dass ich ich weiß nicht, ich bewegte mich immer in solchen Kreisen, halt Studenten, Journalisten, Arbeit, war sowieso viel Internationales und wusste nicht, wer St. Martin ist, ne? Oder wusste nicht, wie eigentlich Weihnachten in Deutschland gefeiert wird. Und das alles habe ich halt erfahren durch meine Kinder. Und so richtige, auch deutsche Familien, deutsche Freunde gefunden durch den Kindergarten, durch den Förderverein. Ich fand zum Beispiel immer diese ganzen Vereine, als ich Studentin war, ich habe das überhaupt nicht verstanden, warum jeder in einem Verein sein soll. Was ist das Gute daran? Was haben die Deutschen mit diesen Vereinen? Haben sie sonst nicht viele Aufgaben schon, aber jetzt sind sie im Förderverein und machen solche Sachen wie Pfannkuchen backen für Kindergarten, sich mit anderen vernetzen und dann Sommerfest, St. Martin, Karneval mit Kindern, das ist alles halt, da bin ich erst tief eingetaucht tatsächlich, als ich Mutter geworden bin.
Voll das Programm ist es auf jeden Fall.
Definitiv,
ja, definitiv. Ab dem Zeitpunkt, wo sie im Kindergarten sind, das merke ich jetzt gerade auch, es ist echt immer irgendwie irgendwas los.
Ja.
Du bist seit 13 Jahren in Deutschland, Olga, gell? Hast du, oder?
Ja, so ungefähr. Das war so ein schleichender Prozess. Es gibt keinen Punkt, wo ich eigentlich nach Deutschland ausreisen wollte. Ich wollte nur erstmal nur ein halbes Jahr hier studieren und auf jeden Fall zurückgehen. Ich habe in St. Petersburg studiert und das ist so eine super, super schöne Stadt, Kulturhauptstadt Russlands. Und dann bin ich von dort nach Dortmund gekommen und es war gerade das Jahr, wo, glaube ich, Ruhrgebiet Kulturhauptstadt Europas war. Aber der Unterschied zwischen St. Petersburg und Ruhrgebiet war dann doch zu krass.
Ja, verstehe ich.
Andererseits habe ich mich in Dortmund verliebt, in Deutschland verliebt, in meinen jetzigen Ehemann auch verliebt später. Und ich fand das Gute an Deutschland eben dieses, das Internationale, was ich in Russland nie hatte. Ich meine, wir hatten im Studium nur die einzigen Ausländer, das waren die Chinesen. Die kommen nach St. Petersburg, um zu studieren, bezahlen viel Geld. Aber es gibt eine gesonderte Gruppe, die chinesische Gruppe, und sie lernen 5 Jahre Journalismus und fahren nach 5 Jahren zurück nach China, ohne dann eigentlich richtig Russisch zu sprechen. Und wir waren immer unter uns. Und ich als Weißrussin war ja dort sowieso so als, ja, die sehen uns alle als kleine Schwester und Bruder. Ne? Das ist ein anderes Thema. Genau, und in Deutschland angekommen, auf dem Campus, da waren Franzosen, Polen, Rumänen, Amerikaner. Und ich habe zum ersten Mal im Leben in so eine Szene reingeraten, wo jeder eine andere Sprache konnte. Und Deutsch war halt die Sprache, die uns verbunden hat durch Erasmus-Programm. Und ich fand das so cool, dass ich dann halt irgendwie in Deutschland bleiben wollte. Ne? Ich bin dann erstmal zurück nach Russland, aber bin später für Masterstudium und so. Irgendwie habe ich jetzt mit Kindern endgültig hier, wie sagt man das, Wurzel geschlagen, Haus gebaut und so angekommen. Ne? Aber es war eigentlich nie so der Plan. Und noch mit 17 oder 18, wenn mir jemand gesagt hätte, du würdest mal in Deutschland leben, hätte ich gesagt, hä? Nee, wieso? Wie kommst du drauf? Also ich habe keine Vorfahren oder überhaupt keine Verbindung, auch keine Verwandten sonst in Deutschland.
Lustig. Ja, wir waren, wir sind ja quasi in 2 Sendungen bei euch schon zu Gast gewesen, wo wir auch über kulturelle Unterschiede gesprochen haben. Katja, wo siehst du den größten Unterschied, bedingt durch deine kulturelle Herkunft und durch das Leben in Deutschland mit deinem Kind?
Ich bin eigentlich ja schon sehr lange in Deutschland. Ich bin fast 25 Jahre schon fast. Und deswegen mich so hier eingelebt, dass ich gar nicht mehr glaube, ich in Russland oder in Usbekistan, ich komme eigentlich aus Usbekistan, leben könnte. Aber gleichzeitig diese Erfahrung des Mutterseins ist relativ neu bei mir. Mein Kind ist 3. Und deswegen wundere ich mich dann doch über viele Sachen, die ich quasi nur aus Russland kenne, zwar nicht als Mutter, aber vom Beobachten. Gleichzeitig verstehe ich aber zum ersten Mal auch die Deutschen, so wie Olga, durch diese ganzen Feste, die Kinderlieder, die Kinderbücher, die man so nicht kannte. Und überhaupt, ne, man kommt nach Deutschland und denkt, warum sind diese Deutschen so nett und so süß und so unverdorben? Und jetzt versteht man, man hat sie einfach nicht geschlagen, als sie in der Wahl waren. deswegen praktiziere ich auch die gewaltfreie Erziehung jetzt, was mir manchmal schwer fällt als Russin. Aber wundern aktiv vor allem über diese Schlafzeiten, so was bei mir halt nicht funktioniert und nie funktionieren wird wahrscheinlich, aber zum Beispiel jetzt mit Kinderspielplätzen, ne? Es wird dunkler und gestern war ich schon wieder die einzige Mutter, also die letzte Mutter auf dem Kinderspielplatz.
Um wie viel Uhr war das?
Das war 18 Uhr, genau. Und ich fand es noch irgendwie total päpstlich, aber dann habe ich festgestellt, irgendwann um 17 Uhr habe ich festgestellt, okay, da sind nur noch Kanaken auf dem Spielplatz, also irgendwelche bulgarische Eltern, türkische Eltern. Und dann irgendwann um 18 Uhr haben ich und türkischer Vater sie so angeguckt, so, oh Gott, wir müssen nach Hause. Ja, ich weiß, wir müssen nach Hause. Aber unsere Kinder toben noch so gut. Ja, aber wir müssen. Die deutschen Kinder sind zu Hause. Und man hat immer dieses diese Angst, dass man irgendwie gesehen wird und dann verurteilt wird und gleichzeitig schlechtes Gewissen, warum kriege ich das nicht hin mit dem normalen Tagesablauf? Die deutschen Kinder sind jetzt schon sauber irgendwie und sitzen am Abendessentisch und gleich werden die Eltern mit den Brettspielen spielen und ich hasse es, zu Hause mit meinem Sohn zu spielen. Meine Geduld irgendwie endet nach 20 Minuten, nach 7 Minuten eigentlich. So, ne? Und deswegen zögere ich dieses Zeitpunkt des Nachhausegehens immer aus. Genau, und da fühle ich mich aktuell zum Beispiel nicht abgeholt von der deutschen Erziehung.
Weil Eveline nach so einem krassen Unterschied gefragt hat und du das jetzt gerade gesagt hast, mit denen, also die werden hier nicht geschlagen, also bedeutet das, ich weiß gar nicht, ist das bei uns, ist es doch im Grundgesetz verankert, oder? Dass Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben, oder? Ja. Meine ich?
Ja.
Das heißt, in Russland wäre das jetzt beispielsweise, ist das noch völlig anders, oder Katja, wie ist das?
Ich glaube, dass in Russland das auch viel weniger geworden ist in den letzten Jahren. Meine Generation wurde noch sehr aktiv geschlagen. Also ich gehörte zu den wenigen in der Klasse, die nicht geschlagen wurden. Aber das war so eine Standardsituation, dass jemand schlechte Note hatte und Angst hatte, nach Hause zu gehen, weil da geschlagen wurde. Und die Frage war nicht irgendwie geschlagen oder nicht geschlagen, sondern wie geschlagen. Mit dem Hausschuh oder mit dem Gürtel oder in die Ecke gestellt oder ja, da gab es unterschiedliche Bestrafungen. Aber ich glaube, jede russische Mutter, und das beobachtet man immer noch, gibt vor allem dem Sohn so ein kleines, so auf den Kopf, Klampf. Auf den Hinterkopf, genau, oder Klaps auf den Po. Oder es wird auf jeden Fall viel strenger mit den Kindern umgegangen. Und sie werden viel mehr ermahnt, auch in der Öffentlichkeit, und viel mehr angeschrien. Ich weiß nicht, Olga, ob sie dadurch irgendwie sich auch besser benehmen. Das wage ich zu bezweifeln.
Ja, ich hatte ja mal diese Diskussion mit meiner Cousine. Die ist ungefähr so alt wie ich, ein Jahr jünger vielleicht, aber hat inzwischen 4 Kinder. Ja, ich habe ja nur 2. Und sie ist aber auch Kinderärztin. Und jetzt auch eine leitende Kinderärztin in einem weißrussischen Krankenhaus mit 4 Kindern. Mit Mann, der auch 2 Jobs hat,
wow.
Damit sie über die Runden kommt. Und dann ist halt, sie hat ganz ehrlich auch viel mehr Stress. Und ich meine, die Lebensqualität ist dort einfach viel schlechter. Und das muss man halt einsehen. In Deutschland, wie gut wir es haben eigentlich, dass wir beschweren uns. Also unser Podcast besteht zu 90% Beschweren. Oh, alles schlecht, Corona, Kind zu Hause und Arbeit und keine Me-Time und so. Aber eigentlich ist es alles relativ, ne? Und meine Cousine, genau, die hat mich mal in Deutschland besucht und hat beobachtet, wie mein Sohn schreit. Also der schrie wirklich so, Wah! Und weil er irgendwas haben wollte, was ich ihm nicht geben konnte, weil das irgendwie unpädagogisch ist oder was weiß ich. Und sie meinte, nachher, Olga, ich muss mit dir reden, das geht doch so nicht. Was wird aus deinem Jungen? Das wird nicht gut. Ich hätte das nicht ausgehalten. Ich hätte ihm bestimmt schon einen Klaps gegeben, das hätte funktioniert. Und dann habe ich gefragt, hey, machst du das mit deinen Töchtern? Ja, klar. Mhm. Und dann sind sie auch still und dann machen sie das nicht mehr. Das nennt man Erziehung. Und dann habe ich sie gefragt, hey, aber du, hat deine Mutter dich geschlagen? Ja, schon. Und was hast du in dem Moment gespürt, gefühlt? Ich habe sie gehasst. Und dann habe ich gesagt, ja, pass mal auf. Möchtest du, dass deine Tochter... Nee, eigentlich nicht. Aber... Und dann irgendwie, ja, das Gespräch war irgendwie zu Ende und jeder ist so, glaube ich, bei seinem Standpunkt geblieben. Aber ich erkläre mir das auch so, dass sie halt im Alltag auch deutlich mehr Stress, Hürden, Herausforderungen haben und das manchmal einfach diese Geduld oder diese entspannte deutsche Haltung, die muss man sich auch mal leisten können. Ne?
Also über diese entspannte deutsche Haltung, ihr hattet mich ja auch für eure Folge nach so ein paar Tönen gefragt und da ist Eveline und mir schon aufgefallen, also als wir dann diese Folge gehört hatten, da habt ihr das ja auch kurz erzählt mit diesen unterschiedlichen Namen für die Schläge und so. Ja, da, also ich bin natürlich dann sehr schockiert und Eveline ist da irgendwie...
Ich habe mich totgelacht.
Ja, genau. Also da haben wir schon gemerkt, dass wir da auch ganz unterschiedliche Erfahrungen, Ansichten, Vorstellungen, also wie auch immer irgendwie so haben. Olga, wie ist denn das jetzt aber bei dir? Also weil ihr, so wie ich jetzt auch mit in dem Feature das so rausgehört habe, habt ihr schon ein relativ fortschrittliches Rollenmodell jetzt, fand ich, ne? Also dein Mann hat ja auch von der Elternzeit erzählt. Wie kommt es denn bei euch jetzt, dass ihr das so lebt sozusagen?
Ja, wir haben uns durchgesetzt, ne, würde ich sagen. meine Bedingung bei dem zweiten war ja schon, dass mein Mann, ja, es ist immer noch nicht 50-50, war nicht 50-50 die Elternzeit, aber schon mehr als bei dem ersten. Und ich glaube, ja, ich Auch allein schon die Tatsache, dass mein Mann zum Beispiel mit bei der Geburt war, kam gar nicht so gut in der Familie an und eigentlich spricht man nicht darüber und das ist irgendwie ja ekelhaft oder zu natürlich. Und sein Bruder meinte, der apropos auch vier Kinder hat in Minsk, der würde das nie machen, bei der Geburt dabei sein, weil das ist eine Frauensache und das ist eigentlich eine Magie. Und dann habe ich ihn so angeguckt, was ist daran magisch? Das ist die natürlichste Sache der Welt und einmalig. Und du hast das verpasst bei allen deinen vier Kindern. Und der meinte, ja, gewollt. Ja. Weil, ja, es ist einfach diese Einstellung, auch dieses Rollenmodell Mann-Frau ist dort noch viel konservativer, aber gleichzeitig auch viel fortschrittlicher, weil konservativer, was Männer angeht, wobei ich muss bemerken, dass Männer das ändert sich auch, dass die Männer immer mehr machen, auch in Belarus und in Russland, aber im Vergleich zu Deutschland immer noch zu wenig. Aber gleichzeitig sind die Frauen viel fortschrittlicher. Ne? Alle meine Freundinnen in Moskau, St. Petersburg, sie haben beides, Kindes und Karriere. Und es stellt sich gar nicht die Frage, entweder das eine oder das andere, wie in Deutschland. Wie erschrocken ich war, als ich festgestellt habe, dass die Kitas in meinem Bezirk maximal bis 16.30 Uhr aufhaben und ich arbeite bis 17 Uhr. Ja, wenn wir unsere Sendung machen, in der ich dann als Videoautorin arbeite und diese Arbeit macht mir Spaß und ich sehe den Sinn dahinter, ich möchte sie weiterführen und dann habe ich verstanden, das geht nicht. Also heißt das, ich soll jetzt wegen meinem Kind meine Arbeit komplett aufgeben? Und da war ich echt sehr geschockt von Deutschland, habe das nicht erwartet. Wir haben dann irgendwie andere Lösungen gefunden, dass jeder auch seine Arbeit behalten kann. Aber ich habe jetzt auch Freundinnen in Deutschland, die halt nur Kinder haben oder maximal dann Teilzeit arbeiten. Und das ist für sie selbstverständlich. Sie stellen sich gar nicht die Frage, wieso sie arbeitet und Teilzeit oder gar nicht und der Mann dann Vollzeit. Oder also genau, deswegen bin ich da ein bisschen auch so gespalten, sagt man das so. Ja, also die Frauen bei uns, ich meine jetzt in Osteuropa, leisten einfach irgendwie so viel und jedes Mal, wenn ich da bin und beobachte, allein schon meine Mutter oder wie meine Oma war, dann denke ich, oh, ich bin so ein Schwächling. Aber hier sagt man, oh, du bist eine Powerfrau, du hast zwei Kinder und Job und dann irgendwie noch so ein Podcast oder sowas. Ne?
Habt ihr, Katja, auch das Gefühl, oder kennt ihr das aus Usbekistan, aus Belarus, aus Russland, diese überhöhte Mutterrolle, also die Mutter als eine Figur, in die so viel reinprojiziert wird, die muss perfekt sein, die kann gar nicht irgendwie, also die kann aber eigentlich nichts richtig machen, weil entweder sie arbeitet zu viel, dann vernachlässigt sie die Kinder, oder sie ist zu sehr bei den Kindern, dann vernachlässigt sie irgendwie den Job. Also dass da immer so viel Kritik auch geübt wird, weil da so ein überhöhtes Bild gezeichnet wird, was sie gar nicht erfüllen kann. Also wir haben hier im Podcast immer mal wieder darüber gesprochen, dass das in Deutschland echt ein Problem ist. Und das spielt so ein bisschen damit rein, Olga, was du gesagt hast, dass die Ressourcen bzw. die Infrastruktur einfach auch gar nicht vorhanden zum Teil ist, um Mütter wirklich diese Karriere machen zu lassen, guten Gewissens, sondern man muss dann halt um zwei irgendwie beim Kindergarten oder in der Kita auf der Matte stehen. Natürlich machen das dann meistens irgendwie die Frauen. Also es gibt gar nicht so die Strukturen, zu einem Großteil diese gleichberechtigte Partnerschaft zu leben mit den Kindern auch. Kennst du das, Katja, auch von zu Hause, sage ich mal, so dieses, ja, die Mutter als, weiß ich nicht, als Figur, die eigentlich gar nichts richtig machen kann, die eigentlich an die unmögliche Ansprüche gestellt wird, wie das in Deutschland zum Teil ist.
Ich frage mich gerade, ja, ich denke gerade intensiv darüber nach und suche nach einer stringenten Antwort, die es vielleicht nicht gibt, aber ich glaube, dass in Russland sowie in vielen anderen Ländern der Welt ist Mutter heilig, also mehr heilig als hier. Zum Beispiel gab's zu Stalinzeit, Stalin hat's eingeführt, ein Orden für Mutter von vielen Kindern, das heißt Heldenmutter, Mats Gerainia, also nicht die Mutter von Heroin, sondern Heldenmutter, Mats Gerainia. Da wurden einfach die Mütter ausgezeichnet fürs Muttersein. Und deswegen, ich glaube, es gibt so eine Maxime, Mutter hat immer recht. Gleichzeitig Klar hat man gearbeitet, in der Sowjetzeit hat man aber in den Staatsbetrieben gearbeitet und da gab es überhaupt nicht dieses Karrierismus oder dieses Anspruch an die an der Frau, irgendwas aus sich zu machen, sondern meine Mutter hat einfach ruhige Kugel in ihrem Institut geschoben. Also keine Ahnung, was sie da gemacht habe. Ich glaube, die meisten haben gar nichts gemacht in den Staatsbetrieben. Deswegen hatte man auf jeden Fall nicht, auch damals zum Beispiel, nicht den Druck, karrieremäßig irgendwas zu erreichen. Jetzt ändert sich das, aber trotzdem glaube ich, dass die Mütter nicht so von der Gesellschaft auf die Mütter drauf geguckt wird und gesagt wird, du machst das oder dies falsch, du erziehst deine Kinder falsch oder du machst nichts aus deiner Karriere, sondern es gibt das bestimmt unter Müttern. So, deine Erziehungsmethoden sind falsch, nein, meine Erziehungsmethoden sind besser, die Diskussion gibt's auch. Aber grundsätzlich, wenn du in Russland Kinder hast, dann hast du schon mal alles richtig gemacht. Also es wird eher mit kinderlosen Frauen gehadert. Oder was meinst du, Olga?
Genau, ich würde auch sagen, dieses ständige irgendeine Kritik ausgesetzt sein als Mutter, das ist auch irgendwas Deutsches. Das habe ich zumindest hier erst kennengelernt. Dieses Gefühl habe ich auch permanent, wenn ich zum Beispiel, mein Sohn war 1 Jahr und 2 Monate alt und um 8 Uhr morgens schiebe ich den Kinderwagen zur Tagesmutter und da kommt mir eine deutsche Mutter entgegen mit ihrem etwas älteren Kind, die geht zum Kindergarten und sagt, ach, der arme Kleine, so früh muss er schon zur Tagesmutter. Ja, muss das jetzt sein? Ich habe gerade Stress genug, alles pünktlich zu machen. Aber genau, dieses Gefühl, ne, ständig nicht zu genügen. Ich glaube, das ist sowas Deutsches, aber das betrifft nicht nur die Elternschaft, sondern so allgemein dieses Streben nach Perfektion, das ist sowas Deutsches. Das habe ich erst hier kennengelernt, dass man alles halt perfekt machen muss. Und bei uns ist es nicht so. Und dann kocht man halt nach der Arbeit und läuft Zeichentrick. Der läuft nicht nur 20 oder 30 Minuten nach der Uhr. Und natürlich müssen Eltern nebenbei sitzen und alles besprechen. So habe ich das im Podcast von Katja Seifrank gehört, Elternrat. Ne? Und ich dachte, nee, was nützt mir das, wenn ich nebenbei sitze, wenn der Zeichentrick läuft? Gerade deswegen schalte ich den ein, damit ich freie Hände bekomme. Genau, und deswegen, also bei uns wird das halt gemacht und am Wochenende wird das Kind, genau, diese Heldenmutter gibt es bei uns nur, weil es Heldenoma gibt. Nicht der Vater nimmt das alles ab, sondern die Oma, die Großmütter, die spielen auch noch so eine super wichtige Rolle, weil sie so gut mithelfen. Also man sagt auch nicht, dass sie mithelfen, die sehen sich in der Pflicht, wenn Mama arbeiten geht zum Beispiel und Kita ausfällt oder was auch immer, dann übernimmt die Oma, die kommt zu den Kinder nach Hause oder nimmt die Kinder. Unsere Oma in Minsk, also die Mama von meinem Mann, die ist zuständig von dem Bruder, die 4 Kinder. Jeder hat natürlich Piano, Klavierunterricht, Sport, Gymnastik oder was auch immer. Und die Oma nach der Schule bringt sie alle eins nach dem anderen zu ihren AGs oder was sie haben. Ne? Und bei Eltern stellt sich nicht die Frage, muss ich jetzt meinen Job abgeben, damit die Kinder zum Kinderturnen oder was auch immer gehen können. Ne? Das übernimmt bei uns die Oma. Und deswegen wird das einer Mutter halt ermöglicht, einmal halt durch diese Institutionen wie Kitas, die auch Krippen gibt es von Anfang an. Und Kitas haben Öffnungszeiten von 7 bis 7, also von 7 bis 19 Uhr. Und dann kann jeder das Kind dann bringen, wann er das braucht. Das heißt ja nicht, dass die Kinder 12 Stunden in der Kita bleiben, aber du hast halt diese Freiheit, je nachdem, ob du Spätschicht hast oder Frühschicht. Meine Mama leitet selbst eine Kinder in der Provinz in Belarus. Und als sie zum ersten Mal in Deutschland war und mit mir, ich habe sie mitgenommen, bei diesen Vorstellungsrunden zum Kindergarten, wollte nach ihrem Rat wissen, ja, weil sie uns eh hier auch besucht hat. Und dann war sie echt auch, was? Ist das der Kindergarten? Und das Essen wird geliefert von einem Caterer. Bei uns wird das 3-mal frisch gekocht. Und einmal dieses Institutionelle, das Kindergarten, viel bessere Öffnungszeiten haben und eigentlich besser ausgestattet sind mit, das gehört zum Standard, dass da eine Küche im Kindergarten ist und dass da 3-mal warmes Essen am Tag ist und Ja, und andererseits halt dieses Familiäre, dass der Frau viel mehr Freiraum gegeben wird, zwar nicht von dem Ehemann, aber dann durch die Großeltern, Tanten oder ältere Geschwister halt, dass das alles ein bisschen mit abgenommen wird.
Mhm. Ja. Du hast in deinem Feature erzählt, das war eine Szene, die mich sehr berührt hat, weil du erzählst von deiner Mama, die irgendwie erzählt hat, wie es halt war mit dir als Baby, ohne Waschmaschine, ohne Windeln und so. Und da habe ich mich total an eine der meist erzählten Geschichten meiner Mama erinnert, dass als wir nach Deutschland kamen, waren wir erstmal in so einer Flüchtlingseinrichtung und sie hat quasi meine Stoffwindeln in so einem mini kleinen Waschbecken gewaschen mit der Hand, immer und immer wieder. Und als meine Oma ihr dann das erste Mal Windeln gebracht hat, also Pampers, ist sie in Tränen ausgebrochen, weil sie sich dachte, oh mein Gott, das ist hier das gelobte Land.
Krass, gab es damals schon Pampers?
Ja, also weiß ich nicht, keine Ahnung, oder irgendeine andere Marke, aber auf jeden Fall in Deutschland, genau, gab es Wegwerfwindeln und das war natürlich unfassbar. Das war für sie, hat sich deine Welt aufgetan. Und das hat mich total daran erinnert. Und ich habe mich gefragt, ich weiß nicht, wie bei dir, Katja, der Hintergrund ist, aber so dieser einfachen Verhältnisse der eigenen Eltern oder auch die Armut im Land, die ja zweifellos eine andere ist als hier in Deutschland, hat die euch irgendwie geprägt jetzt? Also Olga, du hast es vorher schon ein bisschen angesprochen, uns geht's hier so gut, wir haben so eine krasse Lebensqualität, das wird mir auch immer mal wieder bewusst, aber natürlich denke ich da jetzt nicht jeden Tag super dankbar darüber nach, aber habt ihr das Gefühl, es prägt euch irgendwie in eurem Elternsein, in eurem Umgang, in der Erziehung mit den Kindern?
Eine kurze Geschichte zu der Windel nochmal. Als meine Schwiegermutter uns mal hier besucht hat, als wir noch das erste Kind haben, hatte irgendwann mal eine Windel kaputt gemacht oder irgendwie ist sie auseinander zerrissen worden und sie hat sie zugenäht. Also könnt ihr euch. Aber die war noch unbenutzt, aber halt kaputt. Und sie hat es, für sie war das so selbstverständlich und ich habe dann das gesehen und dachte, oh, krass, wäre mir ja nicht eingefallen, ich hätte sie wahrscheinlich weggeworfen. Aber also wie sparsam Leute da sind. Und ich denke noch an meine Großmutter, die zum Beispiel immer diese Plastiktüten ausgewaschen hat und die mehrmals verwendet hat, weil das so ein Gut war, ne, auf dem Dorf, also auf dem Land in Belarus dann vor, keine Ahnung, 30 Jahren waren Plastiktüten so ein Gut, ne? Das war wertvoll und dann musste man das auswaschen, immer wieder benutzen. Und wie wir jetzt hier in der Wegwerfgesellschaft, also inzwischen wäre meine Oma, wenn sie noch gelebt hätte, bestimmt hier eine Öko-Tante mit ihren Tipps und immer mit dem Beutel zum Supermarkt gehen. Ne? Das war nicht, weil das Trend war in Mode, sondern notwendig und irgendwie selbstverständlich. Ja, da kommen wir alle her, aber ich glaube, wir sind schon beide ziemlich lange in Deutschland, dass wir halt auch so verschwenderisch und einfach nicht mehr nachdenken, weil es halt von allem genug da ist. Ne? Ja, eigentlich müssten wir uns...
Ich denke schon nach. Also apropos Plastiktüten, ich meinen Mann kennengelernt habe und wir zusammengezogen sind und ich quasi er mir half umzuziehen, machte er die Tür eines Küchenschranks auf und dann kamen Hunderttausende von Tüten, ja, weil ich keine Plastiktüte wegschmeißen kann.
Das gibt's bei mir auch.
Ich habe drei Tüten. Eine Tüte mit dünnen Tüten, eine Tüte mit dicken Tüten und eine Tüte mit Geschenktüten von guten Marken, weißt du, so Dolce und Gabbana und so. Und er meinte, nur eine Tüte kommt mit und dann habe ich einen ganzen Tag gebraucht, um diese Tüten aussortieren.
Oh nein.
So, nein, die kann ich nicht wegwerfen, die ist aus Tel Aviv. Damit sind so viele gute Erinnerungen verbunden. Und nein, darin wurde mir mein Lieblingsgeschenk geschenkt. So. Erstmal so und zweitens, ich habe mir das angewohnt, mich jeden Tag dafür zu bedanken, dass ich hier bin und ich habe jeden Tag so einen Moment am Tag, in dem ich mir nochmal vor Augen führe, wo ich wohne, wo ich lebe und wo ich leben könnte und wie ich leben könnte und egal, was das für ein Moment ist, ob ich irgendwie die Straße entlang gehe und mich einfach dafür bedanke, dass diese Straße so sauber und schön ist und mich gerade keiner überfallen will, oder ob ich irgendwie einen Keks in der Hand halte und denke, geil, ein Keks, so in meiner Kindheit gab's das nicht.
Das hast du jetzt noch nach 25 Jahren, Katja, oder?
Ja, fast.
Wahnsinn. Ja.
Ja, und bei meinem Kind erlebe ich das eigentlich eher als deprimierend. Wir haben das Glück, dass wir viele Klamotten und Spielzeuge geerbt haben von Freunden von uns und wenig konsumieren. Aber wenn ich irgendwas für ihn kaufen muss und dann in dieses Geschäft reingehe und dann dieses Reichtum an Angebot sehe, aber alles für gar nichts, also für kaum Geld. Man will ja auch nicht zu viel Geld ausgeben, weil man weiß, dass es hat beschränkte Lebensdauer. Dann macht mich das schon deprimiert irgendwie, wenn ich in Supermarkt oder in so einem Kinderladen dieses Überangebot an allem sehe und es gibt, weißt du, tausende von Spielzeugen und die kosten alles nichts und wir haben jetzt bei Lidl irgendwie eine Eisenbahn gekauft und die kostet 22 Euro und das wollen wir als Weihnachtsgeschenk kaufen und dann sagt mein Mann, ja, aber ist das nicht zu billig irgendwie und sollen wir nicht mehr kaufen und mich kotzt das an, wie viele Geschenke die Kinder haben, wie viel mein Sohn schon jetzt besitzt mit seinen 3 Jahren, weißt du? Der hat mit seinen 3 Jahren die Erfahrungen gemacht, die ich bis 24 nicht gemacht habe. Der hat so viele Sachen besessen, die ich bis 25 nicht besessen habe. Ja. Und ich weiß nicht, ob es aus ihm einen besseren Menschen macht. Ich glaube, dass Verzicht und Wertschätzung auf jeden Fall wichtig sind auch für die Erziehung des Kindes und unsere Kinder machen diese Erfahrung nicht. Sie haben alles.
Voll.
Sie haben mehr, als sie brauchen und sie kriegen das in den Arsch gestopft.
Ja, aber ganz kurze Zwischenfrage, ist das mit eurer Familie oder ist das mit euren Familien zu machen, dieser Verzicht? Weil, also ich habe 2 rumänische Familien auch im Haus und ich war bei denen zu Besuch und das komplette Wohnzimmer ist ohne Scheiß okkupiert von Spielsachen, von allem, was blinkt, was läuft, was Musik spielt, was in irgendeiner Form Stoff dran hat. Es ist alles vollgestopft und es wäre bei uns genauso, wenn ich nicht von Anfang an, weil dieses Gefühl, was du beschreibst, Katja, habe ich auch total, mich macht das ganz, ganz traurig und auch dieser Konsum und dieses dann nichts mehr wertschätzen und die Kinder packen dann das 6. Geschenk schon völlig gelangweilt aus. Bei meinem Neffen wurde dann das eigentliche Hauptgeschenk von den Eltern in den Keller geräumt, weil sie gesagt haben, der hat überhaupt kein Interesse mehr dran. Das finde ich so traurig. Und deswegen habe ich von Anfang an halt immer gesagt, wenig Geschenke, so wenig wie möglich, damit sie lernt, das irgendwie wertzuschätzen und sich zu freuen. Und das ist echt schwer mit der Verwandtschaft, so aus dem Süden oder Südosten, oder Osteuropa, also so nehme ich das wahr, weil es wird immer was mitgebracht. Das macht man so, das muss man machen. Das ist ja sonst irgendwie, das ist ja ein totaler Fauxpas, wenn man nichts mitbringt.
Aber da würde ich echt sofort sagen, das ist eine Gemeinsamkeit, weil das ist bei uns ganz genauso.
Wirklich?
Ja, definitiv. Also ich bin diejenige, die unseren Kindern über eBay Kleinanzeigen eine Sache raussucht, die sie zum Geburtstag kriegen. Und ich sage meinen Eltern, bitte nichts mitbringen, Geld in die Spardose, bezahlt den Schwimmkurs, keine Ahnung. Und das funktioniert einfach nicht, weil sie dieses also immense Bedürfnis halt haben. Das geht nicht, dass die Oma oder der Opa kommt und dann bringe ich nichts mit so. Mhm. Ja, also das ist irgendwie, also ja, das ist bei uns exakt das Gleiche.
Okay. Ist das bei euch auch so?
Ja.
Ja.
Ja, ich sag mal kurz, auch wenn zum Beispiel meine Eltern dann 200 oder 300 Euro im Monat verdienen, was ja schon deutlich weniger ist, als ich in Deutschland verdiene, trotzdem haben sie dieses Bedürfnis, wenn sie uns besuchen, wenn nicht gerade Corona ist oder so, etwas mitzubringen. Und wenn sie uns nicht besuchen können, dann schicken sie auch per Post irgendwas. Neulich haben sie ein Paket aus Belarus zugeschickt, weil es durch Zoll musste. Zur Hälfte waren das Süßigkeiten, weil natürlich hier gibt es in Deutschland nicht genug Süßigkeiten für die Kinder. Oder wir kaufen sie nicht wie die bösen Eltern. Dann zumindest auf diesem Wege über Postmann erreichen die notwendigen Süßigkeiten, Schokolade, unsere beiden Jungs. Und dann waren das aber auch Socken, T-Shirts und natürlich auch Spielsachen, die eigentlich in China oder Türkei produziert sind, aus in Belarus gekauft nach Deutschland gekommen sind. Und ja, wenn wir da sind, dann natürlich die Eltern, es gibt alles in Überfluss. Essen von morgen bis abends auf dem Tisch und wehe, du sagst, du hast keinen Hunger, dann sind sie beleidigt. Und Geschenke, das bringt jeder Verwandte auch natürlich mit.
Mhm. Und Katja?
Ich habe das meinen Eltern verboten. Meine Eltern haben Angst, was zu schenken. Ich bestelle jetzt immer, wenn ich irgendwas brauche, also Winterschuhe bitte kaufen. und dann machen sie das. Schwierig wird's auch mit der spanischen Verwandtschaft. Mein Mann ist Spanier und die sind genauso. Die schenken ganz viel und vor allem auch alles aus Plastik, alles was leuchtet und Musik macht. Und wir mit unserem deutschen Ansatz irgendwie Waldorf-Spielzeuge aus Holz. Und die so, hey, das macht doch keinen Spaß. Warum? Und dann natürlich mochte unser Sohn das, was Lärm macht und das, was blinkt irgendwie. Und diese spanischen Spielzeuge haben uns echt den Nerv gekostet. Aber jetzt haben wir langsam auch der spanischen Familie erklärt, keine Spielzeuge, bitte lieber irgendwie.
Ja. Ich habe noch eine Frage und zwar, da haben Eveline und ich jetzt auch im Vorfeld irgendwie kurz drüber gesprochen, weil es ihr irgendwie gar nicht so vorkam. Ich hatte aber das totale Gefühl, als ich halt so das gehört habe, was ihr so jetzt in der Podcast-Folge erzählt habt und was ich jetzt auch so im Feature gehört habe, dass einerseits eben gibt es irgendwie so diese gewaltvolle Erziehung, sage ich jetzt einfach mal, oder diese Schläge oder irgendwie auch alles ist streng, alles ist wirkt eigentlich irgendwie viel viel strenger und so. Und gleichzeitig ist es aber so auch, dass die Eltern, also dass zum Beispiel das nie zur Debatte stünde jetzt in Russland oder in Belarus irgendwie, so die Eltern ins Altersheim zu geben. So, ja, also da werden die Eltern geliebt und also das für mich ist es halt irgendwie, fühlt sich das wie so ein innerer Konflikt oder Widerspruch an. Wisst ihr, wie ich meine? Also das ist einerseits ist es eben so dieses Strenge oder dann kennen die Kinder irgendwie so ein strenges Elternhaus und auf der anderen Seite ist es aber völlig klar, ich liebe die Eltern über alles und egal, also wisst ihr, wie ich meine? Wirkt das auf euch? Ja. Empfindet ihr das als Konflikt oder ist das irgendwie so, oder ist es für euch gar nicht so widersprüchlich, wie es jetzt für mich irgendwie wirkt?
Nee, für mich ist das eigentlich ganz logisch, weil das Gegenteil von dem, was in Deutschland als gut erachtet wird, ist der Fall. Bei uns gibt's einfach keine Grenzen so und alles, was passiert, ist eine klare Grenzüberschreitung, sowohl die Schläge als auch der Rest der Erziehung. Die Mutter mischt sich immer ein und gleichzeitig gibt es diese Nähe durch diese Grenzüberschreitung. Ne? Je mehr Freiheit und je mehr Respekt du von deinem Kind als Individuum hast, desto mehr lässt du ihn los irgendwie von Anfang an und desto mehr Distanz ist auch in der Beziehung. Und es kann sich gut entwickeln, dass man irgendwie auf freundschaftlichen Ebene sich gut versteht, aber es kann sich auch dazu entwickeln, dass die Kinder sich dann auch wiederum nicht verantwortlich fühlen für die Eltern. Aber in Russland fühlt sich jeder für jeden verantwortlich, grundsätzlich sowieso als kollektivistische Gesellschaft. Auch mein Nachbar fühlt sich für mich verantwortlich, mein Mitschüler, mein Kollege irgendwie so. Also so. Und deswegen gibt's die ganze Zeit auch distanzlose Frage, distanzlose Ratschläge. Aber genauso in der Eltern-Kind-Beziehung. Die Mutter greift komplett in das Leben ihres, also wo ich zum Beispiel komplett russische Mutter bin, ja, das merke ich immer daran, dass ich die Bilder von meinem Kind poste, dass ich mein Kind auch zum Drehen missbrauche. Ich habe diese Rubrik Rabenmutter bei Frau TV, da macht er natürlich mit. Ich habe keine Sekunde nachgedacht. Und dann kamen natürlich die ganzen verdutzten deutschen Eltern so, sag mal, hast du nicht an seine Rechte gedacht und warum stellst du ihn immer in den Facebook mit seinem Gesicht? Warum klebst du ihm nicht ein Herzchen aufs Gesicht? Und die so, hä, ein Herzchen aufs Gesicht? So spinnt der eigentlich? Ja, aber du musst die Privatsphäre von meinem... Welche Privatsphäre hat bitte mein Baby oder mein Kind? Der hat keine Privatsphäre. Ich wechsle seine Windeln. Ich sage ihm, wann er ins Bett gehen soll. Der kann irgendwie doch nicht irgendwie einen Anspruch darauf legen, dass ich auch seine Fotos ins Facebook stelle oder ihn filmen lasse. Doch, 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 dein Kind, der hat seine persönliche Freiheiten. Und dieses Verständnis von den Deutschen ist komplett in den Deutschen verwurzelt und ist für eine Russin nicht zu verstehen. Bei aller Liebe, bei allem Respekt. Nein, ich mische mich in das Leben meines Sohnes ein. Ich erziehe ihn. Ich nehme mir die Freiheit, ihn ins Internet zu stellen. Wenn er 18 ist, dann kann er mir sagen, das war scheiße. Aber solange er die Füße unter meinen Stuhl, unter meinen Tisch stellt, hat er nichts zu sagen. So. Und das ist die Einstellung der russischen Eltern. Ich bin dazu auch noch jüdisch und die jüdischen Mütter, die sind besonders invasiv, ja, und besonders perfide auch, ne? Die manipulieren auch noch ihre Kinder so hintenrum durch Schuldgefühle und so, ne? Und ich werde auch meinen Sohn natürlich Schuldgefühle machen, wenn er mich nicht genug liebt, so wie ich das erwarte, und mich in Altersheim abschiebt. Also ja, ich werde auf jeden Fall eine invasive, grenzenlose Erziehung praktizieren, an euch Deutschen vorbei, und ihr könnt euch daran aufregen und aufreiben, und es ist mir scheißegal.
Kennst du den Twitter- und Instagram-Account Crazy Jewish Mom?
Nee,
schau dir den mal an, das ist so geil. Das sind immer Dialoge zwischen Tochter und Mutter, und das ist genau das. Die Mutter ist irgendwie quasi bei jeder einzelnen gynäkologischen Untersuchung quasi unterm Untersuchungsstuhl dabei und guckt mit rein, so ungefähr.
Von ihrer Tochter und jetzt,
von
oder
ihrer
was?
Tochter, ja, ja. Und wann wirst du endlich schwanger und wann heiratest du endlich? Und das ist aber sehr humoristisch und überzeichnet und sehr grotesk, aber so, also wirklich gigantisch lustig. Und das ist, einerseits ist das etwas, woran mich das jetzt erinnert hat, und dieses keine Grenzen und Einmischen und so weiter. Ja, klar, also ja, kenne ich auch total. Das ist sicher zu 100% kulturell bedingt, oder was würdest du sagen, Olga? Du hast genickt ganz
genau.
Viel.
Genau, ich habe gerade sehr interessiert zugehört. Mit Katja haben wir das noch nicht besprochen, aber ich war erstaunt, weil ich glaube, der Grund ist tatsächlich der, das ist die Mentalität und diese historische, kulturellen Sachen, die bei uns, bei unseren Vorfahren schon jahrhundertelang so geprägt sind. Individualismus gegen Kollektivismus. Bei uns, wir kommen halt aus einem, egal, wir kommen aus verschiedenen Staaten, ne? Oder wir sind beide in born in USSR, aber Usbekistan und Belarus hat mehr Distanz zwischen als zwischen Belarus und Deutschland, ne? Aber da sind Welten dazwischen, wenn man das so sieht. Und bei uns sind die Kinder ein Teil von Eltern und nicht so selbstständige Personen. Und das ist meine Cousine, die ihre Tochter schlägt oder kontrolliert, aber gleichzeitig von denen auch viel erwartet, dass sie in ihre Richtung was machen später. Das ist sowas von selbstverständlich. Und hier ist es halt auch, das ist nicht nur Familie und Elternschaft, das ist auch die Gesellschaft. Als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich total geschockt, dass ich mein Zimmer im Wohnheim bekommen habe, alleine. Und in St. Petersburg habe ich mit zwei weiteren Frauen in einem Zimmer gelebt, gewohnt, in einem Zimmer. Also wir haben zusammen alle in einem Zimmer geschlafen. Das war normal, das ist dort so. Und dass hier jeder Student sein Zimmer hat, und auch wenn das in WG ist, hat doch auch meistens jeder sein einzelnes Zimmer. Das ist normal. Für mich war das so fremd. Ich fühlte mich so leer in diesem Zimmer mit weißen Wänden ohne Gardinen und dachte, wo bin ich hier reingeraten? Was ist das für ein kühles, fremdes Land? Ist jedem scheißegal oder was? Und es fehlt mir auch sehr oft diese Nähe und wie soll ich das sagen? Man fühlt sich irgendwie bei uns, irgendwie alles fühlen sich irgendwie mehr verbunden. Und wie Katja sagt, jeder ist für jeden verantwortlich, aber gleichzeitig, zum Beispiel, wenn wir nach Minsk kommen und bei unseren Eltern übernachten, bei Schwiegereltern, ist es selbstverständlich, dass wir alle zusammen in einer kleinen Wohnung schlafen. Dann leben wir auch nach diesen Regeln, die da sind als Familie. Und dass Kinder da aufstehen und Fernseher läuft, und der läuft eigentlich 12 Stunden am Tag. Ich habe da nichts zu sagen, ne, mit meinen deutschen inzwischen Vorstellungen. Aber ja, das ist dann so, ne? Und andererseits hier, wo jeder halt, ich war auch sehr oft geschockt zum Beispiel, als ich gesehen habe, dass unsere Nachbarin hat ihr Enkelkind und ihre Tochter bezahlt sie dafür, dass sie mit dem Enkelkind Zeit verbringt. Also das nennt man Babysitting. Aber wenn ich mir vorstelle, dass meine Mama, dass ich sie bezahlen soll dafür, dass sie mit meinem Kind ihn nach der Schule abholt und 3 Stunden mit ihm spielt, die würde aus allen Wolken fallen. Das wäre echt total beleidigend für sie. Und auch wenn sie wenig Geld haben, ist es selbstverständlich, dass wenn wir nach Belarus kommen, dass wir da selbst Vollverpflegung bekommen. Und wenn wir ins Kino gehen, geben Sie uns noch Geld für Popcorn und wenn wir das Geld nicht annehmen, dann sind Sie echt beleidigt, ne? Und wenn hier meine deutsche Freundin erzählt, dass wenn sie ihre Schwiegereltern in Bremen besucht und bei denen übernachtet, dann müssen sie eigentlich ein Hotel nehmen und wenn das nicht geht, dann zahlen sie halt was für eine Übernachtung. Das ist für mich echt
nicht nachvollziehbar. Also,
ja, gar nicht nachvollziehbar und sehr fremd. Aber wie gesagt, das hat einfach Vor- und Nachteile.
Aber es ist total lustig, also weil diese, also jetzt mal dieses Vollverpflegung, das bekomme ich jetzt auch, wenn ich bei meiner Mama bin. Aber zum Beispiel ist es so, also da ist es eher so, dass wir uns dann auch mal 2-3 Wochen lang überhaupt nicht hören. Ja, also da habe ich wirklich null das Gefühl, dass da irgendwie so eine Einmischung halt irgendwie da ist irgendwie. Wobei ich jetzt auch nicht, das ist schwer zu beurteilen jetzt, ob das jetzt nur meine Familie ist oder ob das jetzt, ob man das jetzt wirklich auf so einen kulturellen Unterschied irgendwie auslagern kann. Aber da ist es wirklich schon eher so, da würde ich mir manchmal sogar wünschen, dass da irgendwie, was heißt mehr, oder habe ich manchmal so Momente, wo ich mir denke, du könntest dich ruhig ein bisschen mehr einmischen, so, aber grundsätzlich, glaube ich, genieße ich das schon auch sehr, dass halt, dass sie mich da so loslässt, also, und das, also, wisst ihr, wie ich meine, ich weiß nicht, wie euch das dann, also, dieses Thema Loslassen ist ja auch immer so mit den eigenen Kindern und so, und dann werden sie jetzt immer größer und man sieht sie weniger, das heißt, ist das bei euch dann eher so ein Prozess auch, oder fällt euch das Loslassen dann schon eher schwer, wenn ihr sagt, nee, also, bis ihr 18 seid,
Ey, frag mich nicht. Ich bin seit 6 Jahren in Therapie deswegen. Oder ich war 6 Jahre in Therapie, um die Beziehung zu meinen Eltern zu irgendwie normalisieren und diesen Gleichgewicht zu finden zwischen Individualismus und doch dann das Kind meiner jüdischen Mutter. Und ich hab's immer noch nicht raus. Das ist gerade überlegen wir so, ob wir nach Bonn ziehen, um näher bei meinen Eltern zu sein, wenn sie jetzt krank werden. Jetzt ist ja Olga auch noch da, oder ob ich doch Distanz zu meinen Eltern brauche, weil ich wirklich nach 20 Minuten Kommunikation mit denen komplett ausraste. Eben da durch dieses Einmischen, durch dieses Manipulieren und meine Mutter braucht ja auch gar nicht zu sagen, ohne dass damit ich irgendwie weiß, was sie denkt und was sie von mir erwartet. Das ist ein Augenaufschlag manchmal, ne? Und ich weiß, die will, dass ich das und das mache. Und ich bin über 40, weißt du? Und sie behandelt mich immer noch als ein kleines Kind und spricht mir, also ich glaube, die ist überzeugt davon, dass ich mein Kind falsch erziehe und das vermittelt sie mir in jedem Augenblick, in dem ich mit der das verbringe. Sie haben mir letztens, ohne Scheiß, die haben mir letztens Geld angeboten, damit Ruben zu Hause bleibt, weil sie meinen, dass ein Kind, dass Ruben noch zu jung für den Kindergarten ist. Und wie viel verdiene ich denn pro Stunde? Sie würden mich dann zahlen, damit ich zu Hause bleibe. Weißt du, und ich denke so, wow, damit irgendwie erkennt er einfach alles ab, was ich in meinem Leben erreicht habe und was ich bin und was ich will. Und ja, und gleichzeitig denke ich, das ist doch so süß und so lieb und sie wollen nur das Beste für mich. Und aber die wollen halt das in ihrem Verständnis, ne? Und deswegen gibt's da überhaupt kein Rezept für mich. Also und auch Psychoanalyse hilft da nicht wirklich. Jedenfalls, es ist ein großes Konfliktpotenzial und ich glaube, dass ich auf jeden Fall da mein Kind anders erziehen werde. Ich habe zwar jetzt natürlich was anderes gesagt, aber ich lege den ganzen Wert darauf, eine andere Mutter zu sein. Und ich bin total beeindruckt und neidisch, wenn man Frauen fragt, was ist dein Vorbild oder was ist dein Muttervorbild? Und sie sagen, meine Mutter ist für mich das Gegenteil davon, wie ich mein Kind erziehen will.
Einmal zum Trost sage ich ganz kurz noch, Katja, meine Mama hat mir auch angeboten, tatsächlich mein Kind mit nach Weißrussland zu nehmen, damit ich in Ruhe arbeiten kann. Und sie arbeitet ja selbst im Kindergarten und könnte ihr da, ihn da sehr schnell registrieren lassen,
dass er seinen Platz bekommt.
Und,
aber da würde ich ja sagen.
Ja, ich habe kurz nachgedacht, aber dann doch. Im Ernst, sie meinte das nicht als Bevormundung, sondern als Hilfe, ne? Weil ja, sie gesehen hat, wie schwer das ja halt für mich ist, das beides zu vereinbaren.
Natürlich.
Und andererseits war sie so, beeindruckt von deutschen Kindergärten, wo Kinder in Matsch schwülen und sich gleich erkälten und schlechtes Essen. Und also das entsprach nicht ihren Vorstellungen von einem guten Kindergarten, was sie hier gesehen hat. Deswegen hat sie mir das angeboten. Aber im Ernst, Katja hat immer eine Nummer krasser alles bei uns beiden. Ne? Die muss alles ein bisschen krasser erleben und sei es halt Therapie oder ich versuche es halt einfach nur zu trennen. Klar, wir leben zwischen zwei Kulturen, zwischen zwei Welten. Wenn wir nach Belarus reisen, jedes Jahr ein paar Mal, dann leben wir nach dortigen Verhältnissen. Dann läuft halt 12 Stunden am Tag Fernseher und es gibt Schokolade vor dem Frühstück und alles, was die halt dort so machen, dann beuge ich mich. In Deutschland machen wir das so, wie wir das hier gelernt haben. Ja, ich nenne mich eine fast deutsche Mutter. Ne? Ich würde sagen, ich bin hier schon relativ gut integriert. Aber ja, eigentlich hat das auch Vorteile, dass wir zwischen den Kulturen leben. Und wir haben vorhin von Geschenken gesprochen. Ich habe jetzt verstanden, vor allem während Corona. Es gibt ein Geschenk, das ich für meine Kinder am meisten von den Großeltern wünsche. Und das ist die Zeit. Und dieses Geschenk kann man leider nicht kaufen. Während Corona habe ich gemerkt, also meine Eltern durften uns nicht besuchen, dürfen immer noch nicht, seit einem Jahr fast schon, weil es für Belarusen verboten ist, jetzt wegen Corona nach Deutschland zu kommen, für alle Nicht-EU-Ausländer. Und das ist das, was ich für sie am meisten wünsche, diese Zeit mit den Großeltern. Und sollen sie doch profitieren, indem sie halt andere Lebensmodelle lernen. Und ich lasse sie einfach machen, ich versuche es einfach zu trennen.
Mir ist noch so, wir haben uns jetzt auch noch über eine Sache unterhalten gehabt, irgendwie, die mir jetzt so irgendwie so aufgefallen ist, also wo ihr auch eingangs das erzählt habt mit dem, was alles neu für euch war mit Weihnachten oder mit den St. Martin-Liedern und so. Für mich ist das ja, wie soll ich sagen, ganz anders. Also für mich fühlt sich das eher so an, als erlebe ich so meine Kindheit nochmal, ja. Also weil ich kenne das ja alles von früher sozusagen und ich stelle dann eher immer so Vergleiche an, wie haben wir das denn früher gemacht? Oder dann ist auch so ein Beispiel, so eine Tradition, die wir übernommen haben, ist, wo mich dann sofort auch mein Bruder gefragt hat, irgendwie sag mal, Julia, macht ihr das jetzt wieder so? Oder machst du das jetzt auch so, wie wir das früher erlebt haben? Ist so, dass wir immer vor Ostern, also so 2 Wochen vor Ostern, ich glaube 2 Wochen vorher, so ein kleines Nest halt rausstellen mit so Gras, also Stroh, genau, so Ostergras drinnen. Und manchmal ist halt ein Stück Schokolade drinnen an manchem Tag, weil der Osterhase irgendwie schon vorbeigehoppelt ist und halt manchmal nicht so. Also das ist so eine Tradition, die wir halt von früher übernommen haben. Und ich habe halt, damit dieses Warten halt nicht so lange ist auf den Osterhasen, ja, ich meine damit nur, also für mich fühlt sich das halt so an, als erlebe ich diese Kindheit sozusagen nochmal, also St. Martin-Lieder, diese Traditionen und so. Bei euch ist das jetzt ja im Endeffekt aber alles neu, oder? Also das heißt, wie geht's euch so damit? Also weil,
könnt ihr dann eure Kinder im Prinzip andere Kindheitserinnerungen?
Genau.
Ja, ich würde sagen, in diesem Hinblick erziehen meine Kinder mich. Und bringen mir bei, dass zum Beispiel am Nikolaustag im Schuh was drin sein muss. Zuerst, die ersten Jahre hat das tatsächlich die Nachbarin gemacht. Die hat einen Schuh vor unsere Tür gestellt und ich dachte am 6. Dezember, was soll das? Aber mein Sohn hat mir erklärt, ja, alles klar, das war Nikolaus. Okay, letztes Jahr haben wir das schon selber gemacht. Aber für mich ist es immer noch so ein bisschen komisch, weil wie soll ich mit meinen Kindern am 24. Heiligabend feiern, wo ich das nicht weiß, wie das geht. Also, in meiner Vorstellung ist es irgendwie Adin Doma, dieser, wie heißt der Film?
Kevin allein zu Hause.
Ja, das ist meine Vorstellung vom westlichen Weihnachten, aber das ist eigentlich
dass Ostern, oder? Dass man ein Kind allein zu Hause lässt und der gegen
Einbrecher kommt. Dieser Tannenbaum und dieser Berg an Geschenken, meine ich. Also 24. ist bei uns kein Feiertag und so, ne? Deswegen, wir feiern das immer noch nicht. Bei uns bringt Väterchen Frost am 1. Januar Geschenke. Mhm. Aber meistens sind wir ja so um die Zeit in Belarus und meine Kinder, die sind inzwischen, die profitieren sowas von davon, weil am 6. bekommen sie halt in einem Schuh was vom Nikolaus, dann gibt's was vom Christkind. Wenn alle im Kindergarten das bekommen, dann weiß ich ja von den Freunden, okay, was ich vorbereiten soll inzwischen. Dann in Belarus bekommen sie am 1. Januar von Großeltern auf der Seite, von den Großeltern auf der Seite, am 7. Januar gibt es wiederum Weihnachten, russisch-orthodox. Und eigentlich ist es eigentlich für sie nur ein Profit, dass sie halt genau diese deutschen Traditionen, soweit wir können, übernehmen wir. Also Laternenstab für St. Martin basteln wir, weil das von der Kita verlangt wird. Oder ja, das wurde uns schon alles beigebracht. Und letztes Jahr haben wir tatsächlich zum ersten Mal auch die Eier versteckt. Im Garten, Ostern meine ich.
Also kommt es so schleichend bei euch nach und nach?
Ja, ja. Das ist ein Prozess und das meinte ich damit, dass wir immer deutscher werden, indem wir unsere Kinder hier großziehen und mit denen auch zum ersten Mal auch dieses Jahr zum Beispiel die Einschulung, die deutsche Einschulung erleben. Und diese Schultüte auspacken habe ich nie gehabt, aber jetzt habe ich das gehabt durch meinen Sohn.
Aber es ist ja, so schön, weil das im Endeffekt nochmal so neue Erinnerungen halt dann sind oder neue Erfahrungen irgendwie. So für mich ist es eben so ein zweiter Durchlauf. Ja.
So. 2.0.
Voll gut, ja. Ich finde, genau, bei uns ist das, ich bin wie ein Kind, das auch alles neu erlebt. Und dazu kommt noch die spanische Familie und die spanischen Traditionen. Und da wird auch zum Beispiel am 6. Januar Geschenke, gibt's Geschenke und so. Da gibt's noch ganz andere Feiertage. Und wir haben jetzt auch zum ersten Mal Eier gesucht. Aber ich muss sagen, ich habe mehr Eier gesucht als mein Sohn. Ich habe so... Und mein Mann so, Moment, du hast sie versteckt, warum freust du dich so, wenn du sie findest? Und die so, meins, meins.
Ja, hallo, die Schwangerschafts- und Stilldemenz geht nie weg. Du hast natürlich sofort vergessen, wo du sie versteckt hast. Ja,
genau.
Völlig klar.
Hey, das war für mich und meinen Mann auf jeden Fall aufregender als für unseren Sohn, glaube ich.
Sehr schön. Sehr schön. Ach, das hat so viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen.
Ja,
das freut uns.
Lasst uns aber das irgendwann unbedingt wieder machen.
Auf jeden Fall. Ich muss noch kurz erzählen, wie ich von Evelyns Podcast erfahren habe. Wir waren ja zusammen bei Cosmo und Evelyn ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Und dann hat irgendwann ein Kollege gesagt, weißt du, was die kleine Evelyn jetzt macht? Und
ich so,
wie was denn? Ja, sie hat jetzt ein Kind bekommen und das macht sie Mutter-Podcast 3 Jahre wach. Krass, oder? Und ich dachte, krass, ich muss auch ein Kind bekommen und auch einen Podcast machen.
Ehrlich? So war das?
Ja. Oh Gott, ich wusste nicht, dass sowas geht. Ich kannte überhaupt noch, ich habe noch nie einen Podcast damals gehört. 3 Jahre wach, kannte ich tatsächlich erst den Song 3 Tage wach. Irgendwie. Und geil, 3 Jahre wach, was hat sie denn genommen? Und fand es total reizvoll und wollte unbedingt so sein wie Evelyn.
Oh, das ist ja total
jetzt sitze ich da.
Vielen Dank. Das rührt mich gerade echt total. Das finde ich unglaublich. Viele Grüße auch an der Stelle an den Kollegen, der inzwischen ja auch ein Kind hat, oder?
Ja, seit kurzem, seit 5 Monaten und sehr stolz.
Ja, sehr toll. Ich danke dir, Katja. Das ist echt, weiß gar nicht,
danke
was ich sagen
euch,
soll.
Dass wir uns wiedergefunden haben.
Das finde ich auch total toll, tatsächlich.
Kinder können auch zusammenbringen.
Ja, auf jeden Fall.
Children connecting people.
Yes, auf jeden Fall.
Definitiv,
ja. Voll.
Ja.
Dann danken wir euch sehr für eure Zeit und für dieses schöne Gespräch. Und
ja, Fortsetzung folgt, weil es war wirklich, wir konnten gar nicht alle Fragen stellen, die wir stellen wollten.
Ja, ich habe euch auch nur ein Hundertstel von meiner jüdischen Mutter erzählt.
Ja, also das will ich auf jeden Fall noch mehr.
Da machen wir nochmal eine.
Genau.
Ganz lieben Dank euch.
Und wir hören uns in 4 Wochen wieder und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit.
Macht's gut, tschüss.
Tschüss, baka baka.
Paka, paka. Tschüss.
3 Jahre wach. Das Abenteuer Familie. Immer am 3. Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk. Und zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt.